Vielen Dank, Heinz, für die freundliche Einführung. Und da ist das nächste Mal um Organisation, wie war das, als Mittel der Einheit geht? Einheit durch Organisation. Passt das Thema auch diesbezüglich, denn ihr werdet spätestens im zweiten Vortrag sehen, ja, das geht, aber es geht eben auch anders. Und dann bin ich gespannt, was ihr mitnehmen könnt von dem heutigen Tag fürs nächste Mal. Ich stelle euch dann ein Modell vor und ich komme jetzt mal näher zu euch. Und dieses Modell wirft vielleicht schon ein kleines bisschen Licht auf das, was das nächste Mal dann geschieht. Ja, es ist gerade erwähnt worden, ich habe in meiner Habilitationsschrift, die ich 2016 abgegeben habe, vor 2,5 Jahren, habe ich mich mit der Thematik so ähnlich beschäftigt. Wenn jemand gerne Englisch liest, ich gebe es mal rum. Das ist jetzt mit allen möglichen eigenen Anmerkungen, nehmt es mir nicht übel, das ist die einzige ausgedruckte Version, die ich noch zu Hause hatte. Einfach wer reingucken will, da steht das Ganze dann ausführlicher. Und wer ganz gerne Englisch liest, dem schicke ich es auch als PDF mal zu, noch ist es nicht als Buch veröffentlicht. Ich hatte also, ich muss wirklich sagen, das Privileg, die letzten 10 Jahre mich mit der Thematik zu beschäftigen. Sowas dauert einfach, bis man die ganzen Quellen gefunden, analysiert hat und daraus ein dickes Buch gemacht hat. Interessant war am Anfang festzustellen, dass wenn wir in der Adventgemeinde über Ökumene sprechen, dass da zum einen natürlich ganz starke Vorbehalte sind. Ökumene, das ist, wird assoziiert mit Babylon, mit endzeitlichem Abfall, mit Schwierigkeiten, auch mit historischen Problemen, die wir hatten. Beispielsweise in Ungarn gab es in den 70er Jahren ganz starke Auseinandersetzungen zu der Thematik, die unsere Kirche in zwei gespalten hat. Also das ist keine einfache Sache. In der Öffentlichkeit wird Ökumene in Deutschland häufig eigentlich nur mit evangelisch-katholisch fast assoziiert. Also die zwei Kirchen, welche zwei? Gibt es nicht viel mehr? Aber die zwei Kirchen, die man in der Öffentlichkeit immer hört, die werden wahrgenommen als die Ewiggestrigen oder werden gerne dargestellt als die, die sich doch schon längst hätten vereinigen sollen. Und warum haben wir eigentlich noch zwei Kirchen? In Wirklichkeit haben wir nicht zwei, sondern Dutzende, ja Hunderte von weltweiten Kirchenbünden. Es gibt also so viele, dass man sie nicht mehr an zwei Händen abzählen kann. Je nachdem, wie man zählt, kommt man auch auf Tausende oder Zehntausende eigenständige Kirchenorganisationen, die miteinander zwar bestimmte Beziehungen pflegen, mal mehr freundschaftliche, mal weniger freundschaftliche, aber die eigenständig sind und die eben nicht eins sind, zumindest nicht organisatorisch. Deswegen ist die Thematik Ökumene, interkonfessionelle Beziehungen, christliche Einheit eine Thematik, die nicht erst seit der Reformation oder wenn man weiter zurückgehen möchte, nicht erst seit 1054 dem sogenannten abendländischen Schisma, als die Orthodoxen, die damals noch nicht so hießen, sondern das war halt die Ostkirche und die Westkirche sich weiter auseinander entwickelt haben. Eigentlich haben sie sich da nicht gespalten, sondern das war ein langsamer Prozess und am Ende standen halt zwei unabhängige Kirchen da. Nicht erst seit dann ist das Thema der Beziehung unter den Kirchen ein Thema, sondern eigentlich schon viel früher. Das beginnt bei den frühen Konzilien der Christenheit im 4., 5., 6. Jahrhundert, als man begann, sich gegenseitig als Heretiker zu bezeichnen, als Kircheneinheit aufgekündigt wurde. So lange gibt es das schon. Und vielleicht kann man sogar noch weiter zurückgehen ins 3., 2. oder 1. Jahrhundert. Was habe ich mit euch vor? Zwei Vorträge, ihr habt sie auf dem Flyer gesehen. Deswegen nur ganz kurz zum ersten Vortrag. Was habe ich mit euch jetzt vor? Auch innerhalb der ökumenischen Bewegung, also derer, die begeistert sind für das Anliegen der Wiedervereinigung von Christen oder zumindest der positiven Beziehungen unter Christen, gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, was dann das denn eigentlich sein soll, die Ökumene. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Idealbilder, auf der anderen Seite gibt es auch Realitäten. Die Realitäten sind dann das, was man entweder in der Zeitung liest oder was man in den Organisationen, die sich mit interkonfessionellen Beziehungen beschäftigen, was man da geschehen sieht, sprich der Weltkirchenrat oder die sogenannten nationalen Kirchenräte, unsere heißt eben ACK in Deutschland, und aber auch sonstigen Organisationen, auch die Evangelische Allianz kann man als eine Art der Ökumene begreifen, eben unter eingeschränkten Vorzeichen, da passen nicht alle rein, aber doch viele. Und die Suche nach der Einheit, das ist das, was eigentlich Christen von Anfang an, seit es diese ökumenische Bewegung gibt, dazu getrieben hat, zu fragen, wie können wir denn wieder eins oder einiger werden? Und das begann nicht erst im 20. oder 19. Jahrhundert, eigentlich begann das schon kurz nach der Reformation, wenn man möchte, gab es die Frage schon immer. Man hat sie nur nicht immer ökumenisch genannt. Aber Einheit, christliche Einheit, das gab es schon immer als Thema. Sogar im Neuen Testament. Warum hätte sonst Paulus und warum hätten die anderen immer wieder aufrufen müssen zur Einheit? Das muss man doch nur machen, wenn tatsächlich es gar nicht so vollkommen bestellt ist um die Einheit der Christen. Das sehen wir schon im Neuen Testament. Was ist eigentlich ökumenisch? Es gibt eine klassische Definition, die möchte ich euch vorführen, die kann ich euch nicht vorenthalten. Die kommt von Wilhelm Adolf Fissertoft. Er war Generalsekretär, das ist überlegen, Generalsekretär des Weltkirchenrats in der Frühzeit. Und er hat eine wunderbar umfassende Definition, die die Entwicklung des Begriffs eigentlich beschreibt, denn der Begriff hieß mal was ganz anderes. Ursprünglich hieß der Begriff die gesamte bewohnte Erde. In dieser Form kommt es auch im Neuen Testament vor. Also Ökumene ist dann ein Adjektiv, das zusammensteht mit, beziehungsweise ein Partizip, das zusammensteht mit dem Wort Erde, also der Weltkreis, die gesamte bewohnte Erde. Die bewohnte heißt es eigentlich, die bewohnte. Und daraus wurde sowas wie die ganze bewohnte Welt. Später hat man den Begriff verwendet für das Reich oder Römische Reich, nochmal später für die Kirche als Ganze. Deswegen heißen die altkirchlichen Konzilien, also das Nizänische Konzil und das Konstantinopolitanische Konzil und wie sie alle heißen, in Ephesus haben sie sich auch getroffen, diese Konzilien heißen die ökumenischen Konzilien. Was nichts anderes heißt als ein allgemeines, globales, weltweites. Heute würde man einfach global sagen. Also Generalkonferenz oder sowas. General, nichts anderes, also alle. Dann nochmal in einer weiteren Entwicklung hat der Begriff die Bedeutung angenommen, das, was universelle kirchliche Gültigkeit hat, sprich als die sogenannte Reichskirche, also diejenigen, die im Römischen Reich sich ausgebreitet und als organisatorisch zusammengehörig empfunden hatten, als die definiert haben durch ihre Konzilien, was sie glauben und wer was zu glauben hat und was auch nicht akzeptabel ist, da wurde der Begriff übertragen auf Gültigkeitsfragen. Also wir sehen schon eine Wendung hier, die ganz leicht in die autoritäre Richtung geht. Und dann gibt es einen großen Sprung vom 4., 5. Jahrhundert ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert hat man den Begriff auch protestantischerseits wieder ausgegraben und hat ihm eine neue Bedeutung gegeben. Das ist die Bedeutung E, der weltweite missionarische Dienst nach außen. Wenn man sich nochmal zurückversetzt ins 19. Jahrhundert, das war ja die Zeit der großen letzten Entdeckungen, also Livingstone, irgendwo mitten in Afrika. Afrika war noch nicht ganz erforscht, in Anführungszeichen. Die Afrikaner kannten es natürlich, aber wir Europäer noch nicht. Also von der Außensicht her. So, und die christliche Kirche breitet sich aus, die Missionsbewegungen, die Katholiken schon seit dem 16. Jahrhundert haben großartige Missionsanstrengungen unternommen. Die Protestanten hinken her, kamen erst im 18. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert haben wir als Protestanten begriffen, oh, wir haben ja auch eine weltweite Aufgabe. Das war erst so eine, so eine Sicht einiger weniger Verrückter, wie der Baptist William Carey oder Zinzendorf oder wie sie alle hießen, also Einzelne. Und im 19. Jahrhundert hat die protestantische Missionsbewegung an Fahrt aufgenommen und eigentlich alle protestantischen Kirchen haben angefangen, Missionsgesellschaften zu gründen und die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. und haben dann gemerkt, das ist ja eine ökumenische Sache, eine weltweite Sache. Sprich, der weltweite missionarische Dienst, das kann man auch ökumenisch nennen, weil es global ist. Daraus hat sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts eine Bedeutung ergeben, die im Prinzip noch heute mit dem Begriff ökumenisch assoziiert wird, nämlich an dem Wendepunkt, kann man sagen, 1910 eine weltweite Missionskonferenz in Edinburgh, die stattgefunden hat unter Partizipation von allen wichtigen protestantischen Gruppen, sogar ein paar Orthodoxe waren dabei, wenn ich mich recht entsinne. Und hier hat dieses gemeinsame missionarische Wirken in die ganze Welt hinaus dazu geführt, dass viele protestantische Kirchen gesagt haben, na, wenn wir alles Gleiche machen, dann müssen wir uns ja nicht gegenseitig behindern, sondern wir können ja zusammenarbeiten. Wir müssen eigentlich zusammenarbeiten, wir haben das gleiche Ziel, wir wollen das Evangelium in die ganze Welt bringen. Und das bedeutet doch, dass wir miteinander gute Beziehungen haben können. Ob wir jetzt Baptisten sind, Lutheraner, Methodisten oder sonst irgendwas, das macht den Heiden, den sogenannten, irgendwo in China oder in Indien, das macht denen ja nichts. Hauptsache, sie werden Christen. Und aus dieser Überlegung heraus, zumindest ein wichtiger Impuls, war die ökumenische Bewegung entstanden, wie wir sie heute kennen, die sich vor allem um die Frage müht, wie können Christen, die gespalten sind, die getrennt sind, wieder zu einer Einheit zurückkommen. Und G ist dann praktisch das letzte Glied in der Kette. Wenn man die Sache der christlichen Einheit mit ökumenisch betitelt, mit dem Wort, dann kann man auch das Verlangen danach, das Bewusstsein, dass es wichtig ist oder die Begeisterung dafür, kann man die auch mit ökumenisch benennen. Und das ist die Begrifflichkeit, die man eigentlich am meisten spürt, wenn man mit Ökumenikern redet, wenn man also wahrnimmt, was die in der Ökumene tätig sind, also in irgendwelchen Organisationen, wenn wir das, was sie vertreten, wenn wir das analysieren, dann trifft am meisten eigentlich F und G diese beiden Definitionen zu. Aber nicht vergessen, im Hintergrund stehen all die anderen Glieder in der Kette. So kam es dahin. Und die anderen darf man nicht ganz vergessen, weil das der Ursprung des Ganzen ist. Natürlich hat sich die christliche Kirche erstmal ausgedehnt. Natürlich gab es Konzilien, wo überlegt wurde, wie können wir die christliche Einheit erhalten oder wie können wir auch die abwehren, die unserer Meinung nicht dazugehören. Mit all den schwierigen Ergebnissen dessen, was in den Konzilien damals geschah. Ich verweise zum Beispiel auf das athanasische Glaubensbekenntnis, auch athanasianisch genannt, das gleich beginnt, wer nicht, so paraphrasiert, wer nicht dieser Formulierung zustimmt, der ist kein richtiger Christ. So. Also deswegen ja auch die frühe adventistische Abwehr und höchste Skepsis gegenüber Glaubensbekenntnissen, die gleich dazu führen, dass eine Trennung passiert zwischen denen, die drin sind und denen, die draußen sind. Das Thema heißt aber nicht nur Ökumene, das Thema heißt auch interkonfessionelle Beziehungen. Nun ist ja eine Tatsache, dass wir als Christen nicht einfach nur alle einer Kirche angehören, sondern dass viele Kirchen, unsere eigene mit eingeschlossen, davon überzeugt sind, dass sie eigentlich die wahre Kirche sind. Also die Orthodoxen in Osteuropa und Russland und Griechenland vertreten klipp und klar und öffentlich, nur die orthodoxe Kirche ist die wahre Kirche Jesu Christi. Die anderen sind Heretiker. So, Punkt. Ich habe nette orthodoxe Freunde, Theologen auch, die mit etwas Lächeln mir mitgeteilt haben, ja eigentlich ihr Protestanten seid sowieso alle Heretiker. Mit Katholiken kann man ja noch ein bisschen reden, weil da haben wir die bischöfliche Sukzession über all die Jahrhunderte, ist bekannt, ne? Aber mit Protestanten, also wir mögen uns, aber theologisch ist es schwierig. Und so kann man Kirche für Kirche durchgehen. Irgendwie sind alle Kirchen davon überzeugt, dass sie die Wahren sind. Was macht man da? Wer ist eigentlich eine Kirche und wie beziehen sich diese Kirchen, die alle ach so recht haben, aufeinander? Natürlich ist schon mal klar, dass wir sowieso recht haben und die anderen eben doch nicht, aber das löst das Problem ja nicht, wenn wir mit den anderen wenn wir den anderen Beziehungen pflegen wollen oder zumindest die Möglichkeit eines Gesprächs, dann müssen wir erstmal definieren, okay, ist mein Gegenüber Christ oder nicht? Ist das andere da drüben, ist das eine Kirche oder nicht? Und inwieweit hilft es uns jetzt für unser Gespräch oder nicht? Deswegen ist schon die Definition, was eigentlich eine Kirche ist, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Der Weltkirchenrat behilft sich auf eine ganz einfache Weise. Er hat definiert, also wer zum Beispiel Mitglied werden möchte als Kirche im Weltkirchenrat, ÖRK, definiert, das sind Christen, eine Gruppe, die den Herrn Jesus Christus als Gott und Retter bekennen. Punkt. Nach den Schriften steht noch dabei. Nach den Heiligen Schriften. So. Also letztlich ist es schwierig, Kirche zu definieren. Wie soll man darüber hinaus noch Kirche definieren? Sind das die, die auch die Gebote halten, so wie wir es denken? Sind das die, die ein bestimmtes Abendmahlsverständnis haben? Wenn jetzt Menschen nicht als Erwachsene getauft werden, sondern als Kinder, ist es dann Kirche oder ist es keine Kirche? Die selber verstehen sich als Kirche und definieren Kirche eben ein bisschen anders als wir, aber sie glauben an Jesus Christus als ihren Retter. Die einfachste Definition von Kirche ist tatsächlich, wenn wir erstmal annehmen, dass alle die, die sich als Christen verstehen, tatsächlich auch Christen sind. Dann können wir miteinander vernünftig reden, sonst wird es schwierig. Ich weiß, es gibt Grenzfälle. Auch wir wurden über Jahrzehnte dazugezählt als Adventisten. Es gibt noch immer Grenzfälle, die auch jetzt nach dieser Definition des Weltkirchenrats Schwierigkeiten hätten. Zwei Beispiele. Wenn ich zu weit ausufer, muss mich jemand stoppen. Ich schwimme in der Materie mit Genuss drin. Ein Beispiel, die Mormonen. Die Mormonen haben offensichtlich eine sehr heterodoxe, also typisch christliche Christologie. Also wir sind Nachfolger Christi, indem wir letztlich auch vergöttlicht werden. Schwierige Geschichte. Ob dann das noch passt mit Jesus Christus als unser Gott und Retter. Oder es gibt eine sehr große Kirche in Zentralafrika, von denen hat wahrscheinlich noch keiner was gehört. Das sind die sogenannten Kimbanguisten. Schon mal gehört? Kimbanguisten? Habe ich mir gedacht. Macht nichts. Die sind auch nur 6 Millionen Menschen groß. Ja, tatsächlich sind Mitglied im Weltkirchenrat, aber lehren seit 20, 25 Jahren oder schon länger, dass ihr Gründer, der Prophet Simon Kimbangu, dass er die Inkarnation des Heiligen Geistes ist. Ganz schwierig. So, jetzt stellt euch mal vor, die Orthodoxen, die Ostkirche, ja, die russisch-orthodoxen und wie sie alle heißen, für die ist die Trinität ganz, ganz, ganz wichtig. Also alles muss trinitarisch betrachtet werden. Und jetzt kommen da solche afrikanischen Christen und sagen, dass ihr Begründer der Heilige Geist ist. Geht gar nicht. Und trotzdem meinen die, dass sie Christen sind. Also sind die eine Kirche oder nicht? Da fängt es schon an. Ganz schwierig. Es gibt also Grenzfälle. Das wollte ich nur markieren. Das ist die Grenze und alles andere ist entweder drinnen oder draußen. Natürlich. Wer jetzt Jesus Christus nur als menschliche Gestalt oder einen der Propheten bezeichnet, meinetwegen Muslime, okay, das geht nicht. Das sind keine Christen. Und es gibt auch solche, die vielleicht ein paar seltsame Lehren haben. Haben wir in den Augen anderer auch. Aber das sind dann Christen, solange sie Jesus Christus als Gott und Retter bekennen. Was ist eine Beziehung? Entschuldigung, wie können nun Menschen verschiedener Kirchen miteinander eine Beziehung haben? Das war eigentlich meine Forschungsfrage. Ich gehe dann viel ausführlicher später darauf ein. Das Ziel der ganzen Untersuchung und auch meiner Darstellung hier ist, auf diese Frage Ökumene nochmal einen anderen Blick zu werfen. Es ist nämlich so, bei denen, die Ökumene professionell betreiben, die diskutieren meistens Dogmatik. Also wer sieht welche Lehre wie? Und dann kommt man zu Ergebnissen wie, wir vertreten die Kindertaufe und wir vertreten die Erwachsenentaufe. Und vielleicht können wir uns ein bisschen annähern, man nennt das dann Konvergenz. und können entweder einander akzeptieren oder eben einander doch nicht akzeptieren. Dann gibt es solche Dinge wie die ACK in Deutschland hat vor ungefähr 10 Jahren im Magdeburger Dom die gegenseitige Anerkennung der Taufe gefeiert. Hat das jemand noch in Erinnerung? Da gab es also eine große Feier, das ging durch die Presse. Christliche Kirchen in Deutschland anerkennen gegenseitig die Taufe. Die ökumenische Welt hat gejubelt und einige haben dann nachher etwas ironisch gefragt, ist das was Neues? Eigentlich nicht, denn diejenigen, die Kindertaufe betreiben, die haben schon immer ihre Taufe gegenseitig anerkannt. Wenn jemand katholisch ist und evangelisch werden muss, muss er doch mal getauft werden? Nein, natürlich nicht. Logisch. Und selbst wenn ein Adventist katholisch würde, der müsste nicht mehr getauft werden. Denn die trinitarische Formel und das Wasser genügt. So, mehr braucht's nicht. Braucht noch nicht mal einen Priester. So. Das heißt, die gegenseitige Anerkennung der Taufe als Beispiel ist jetzt gar nicht so das Problem. Man kann das zelebrieren und feiern. Das eigentliche Problem liegt darin, dass die verschiedenen Kirchen verschiedene Vorstellungen haben davon, was denn eine sinnvolle oder richtige Beziehung zwischen den Kirchen ist. Und was ist eine Beziehung? Da fängt das Problem ja schon an. Kennt ihr den Watzlawick, den Kommunikationstypen, diesen Experten, der sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Genau das Gleiche. Man kann nicht nicht eine Beziehung haben. Außer man lebt so weit voneinander entfernt und spricht verschiedene Sprachen, dass man einfach überhaupt nicht zueinander kommt. Aber sobald ich irgendwo reingehe und jemand die Hand gebe oder ihn angucke, das ist ja schon ein Stück Beziehung. Das heißt, die Kirchen haben immer irgendwelche Beziehungen miteinander. Die können mal ein bisschen besser oder schlechter sein. Es kann verschiedene Typen geben. Deswegen die Ökumene als Beziehungsgeschehen zu betrachten, ist unheimlich wichtig. Es geht nicht nur um verschiedene Lehren, die wir haben. Klar, jeder ist sich seiner Meinung gewiss und das ist gut so. So war das schon immer. Aber wie die Kirchen jetzt konkret miteinander Schritte gehen, um diese Einheit, die sie wünschen, mehr oder weniger wünschen, dann zu konkretisieren, das ist die Frage, mit der ich mich mit euch gemeinsam beschäftigen möchte. Und jetzt stelle ich euch noch ein paar Paradoxien vor. Also ich möchte zwei Dinge eigentlich vermeiden bei diesem Vortrag. Das erste ist, bitte geht nicht von hier weg und sagt, aha, der Bruder Höschele, das ist jetzt der neue Ökumene-Enthusiast. Bin ich nicht. Ich will es ganz kritisch und realistisch betrachten. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass ihr sagt, ha, jetzt haben wir es wieder gelernt. Ökumene ist Babylon oder sowas. Die Menschen, die nach christlicher Einheit suchen, die sind genauso wie wir Menschen guten Willens. Das sind Nachfolger Jesu Christi. Die bemühen sich nach bestem Wissen und Gewissen. Die Schwierigkeit ist, es klappt nicht immer so. Und warum es nicht klappt, hat wunderbarerweise schon in den frühen 90er Jahren ein Soziologe, der im Hauptjournal der ökumenischen Bewegung, Ecumenical Review, publiziert hat, identifiziert, also einige der Hauptprobleme. Was geht eigentlich schief bei der Ökumene? Ein wunderbarer Überblick, der zeigt, ja, es ist nicht ganz so leicht, wie die Enthusiasten der Ökumene in den 50er, 60er Jahren es sich vorgestellt haben. Also, Tatsache ist, wir kommen jetzt zum Reality-Check, wie man so schön sagt. Wie sieht es denn aus in der Realität? Tatsache ist, erstens, das hat sich auch seit den 90er Jahren nicht so stark verändert. Erstens, der Wunsch nach Einheit ist unter den Christen sehr groß. Aber die tatsächlichen Vereinigungen, Wiedervereinigungen unter Christen, sind sehr mager. Es gibt ein paar Beispiele. Diese Beispiele illustrieren fast alle, dass so eine Vereinigung klappt, wenn die Kirchen sich sowieso schon sehr nah sind. Also Beispiel dafür, ich nehme mal ein weit entferntes, Church of South India. In Südindien, da haben verschiedene protestantische Missionsgesellschaften missioniert und am Ende haben die sich gesagt, die Anglikaner, die Methodisten, die Presbyterianer, wen gab es noch? Ah, ich weiß nicht, vielleicht noch die Disciples. Also alles so im Spektrum zwischen reformiert und anglikanisch. Die Lutheraner haben, glaube ich, nicht mitgemacht. Diese Kirchen haben gesagt, naja, nun haben wir hier jahrzehntelang alle Mission gemacht und haben ganz viele Kirchen gegründet. Jetzt können wir doch eigentlich gemeinsame Sache machen. Das hat geklappt, weil die sich sowieso schon so ähnlich waren. Das ist sehr groß gefeiert worden, ist aber die absolute Ausnahme. In den USA gab es solche ähnlichen Dinge, da meistens sogar noch spezieller. Also, USA, Immigrationsland. Woher kamen die Leute aus Skandinavien, aus Deutschland und aus dem restlichen Europa? Die ganzen Lutheraner aus Dänemark, Deutschland, Schweden, Norwegen, die haben alle eigene Kirchen gegründet. Warum? Na, ist ja klar, wegen der Sprache. So, lasst 40 Jahre vergehen. Kinder, Enkelkinder, die sprechen gar nicht mehr Dänisch oder Norwegisch. Natürlich haben die sich gedacht, was sollen wir hier verschiedene lutherische Kirchen haben? Wir schließen uns zusammen. Und dann gab es halt eine größere lutherische Kirche. Ist das Ökumene? So ein bisschen, ja. Also so ein bisschen schon, aber es ist natürlich nicht das, was die wirklichen Befürworter einer umgreifenden, umfassenden Ökumene wollten, nämlich die Wiedervereinigung möglichst vieler oder aller Kirchen. Zwei, Einigungsprozesse bringen auch Konflikte hervor. Das kann man wunderschön da sehen, vor allem, wenn sie mit Gewalt durchgeführt werden, aber auch sonst. Sagt euch was, die Altpreußische Union. Also bei uns da oben, bei den Preußen, wo ich jetzt wohne, da gab es im 18. Jahrhundert eine Ökumene von oben. Da wurden die Lutheraner und die Reformierten wurden zwangsvereinigt. Das war irgendwie auch mal Zeit. Die hatten sich jahrhundertelang gestritten über so ein paar dogmatische Details, wo man sich fragt, muss man wirklich mit der Prädestination und dem Abendmahlsverständnis, muss man da so rummachen? Aber gut. So, wurden die also vereinigt. Was passierte? An den Rändern spalteten sich die Altlutheraner ab, die sagten, das machen wir nicht mit. Und die Altreformierten, die auch sagten, nein, das geht nicht. Jetzt gab es statt zwei Kirchen drei. Also, Konflikte. Nummer drei ist so ähnlich. Unerwünschte Effekte in der Kirchenlandschaft. Das sind auch Effekte zum Beispiel, dass zwei Kirchen, die sich nahe sind, sich natürlich wieder voneinander entfernen, wenn die eine sich einer anderen annähert. Also die Anglikaner beispielsweise. Ja, die Anglikaner, die waren über Jahre irgendwie näher an die katholische Kirche rangegangen. Denn die Anglikaner fühlen sich als irgendwo zwischen protestantisch und katholisch. Dann begann es mit der Frauenordination. Und der Kardinal Kaspar, der, glaube ich, bekannt ist im Schwabenland. Ja. Und der Kardinal Kaspar musste sogar nach Canterbury reisen und die Leute warnen, ordiniert keine Frauen, sonst ist es vorbei mit der Freundschaft. Sie haben sie trotzdem ordiniert. Ja, vorbei mit der Freundschaft. Also die Annäherung an die anderen Kirchen, die anderen protestantischen Kirchen, die das halt wichtig finden mit der Frauenordination, hat die Anglikaner wieder entfernt von den Katholiken. Das ist einfach so. Und von den Orthodoxen auch gleich mit. Ökumenische Erlebnisse bleiben Minderheitenerlebnisse. Tatsache ist, wenn man solche Begegnungen hat. Also man trifft sich entweder auf lokaler Ebene und hat so eine Initiative vielleicht in der Stadt oder Theologen haben irgendwelche Unterredungen über Jahre und schreiben Berichte. Das sind immer nur ein paar Leute. Die große Masse der Kirche macht das nicht mit. Und die kann natürlich nicht dieses Herz aufbringen für die Sache der christlichen Einheit, wenn sie es nicht erlebt haben. Das ist ganz normal. Man kann das nicht aufzwingen. So wie man auch andere Erlebnisse anderen nicht geben kann, indem man davon erzählt, man muss es selber erleben. Fünftens, Demokratie ist schön, aber, sorry, ich bin voll demokratisch, aber gesinnt. Oh, sorry. Aber als wir noch richtig starke Kirchenfürsten hatten, da war doch manches leichter. Ja, da konnte man einfach per Dekret Dinge beschließen. Heute ist es so, man braucht große Mehrheiten. Und wir haben ja gesehen, bei bestimmten Abstimmungen in unserer Kirche auf Weltebene, wenn die Mehrheit nur 60-40 ist, das ist gar nicht gut für die Einheit. Man nennt das vielleicht Einheit, aber wenn da nicht wenigstens 80% oder 90% für eine Sache sind, dann kreiert man ganz leicht eine Minderheit, die sich im Recht fühlt, weil sie natürlich ganz andere Ideen hat. Und sechstens, innerhalb der ökumenischen Bewegung hat sich ziemlich bald eine technokratische und klerikale Tendenz entwickelt. Klerikal heißt, da sind natürlich bestimmte Leute, die eh schon Macht hatten, sind auch da noch mit eingestiegen. Am Anfang waren das junge Leute, die was bewegen wollten. Naja, Soziologen wissen, wie in jeder Bewegung Dinge verkrusten. Und technokratisch bedeutet, wenn man eine Organisation erstmal etabliert hat, dann läuft es nicht mehr so innovativ, sondern dann werden Pfründe verwaltet, dann werden bestimmte Programme einfach weitergeführt, egal ob sie jetzt noch wichtig sind. Naja, was erzähle ich? Alles bekannt. Jetzt kommen wir eigentlich zum Kern des ersten Teils. Es gibt ganz verschiedene ökumenische Vorstellungen, also Ideen davon, wie man eigentlich christliche Einheit pflegen sollte. Und wenn man die Literatur durchforstet und wenn man sieht, was die verschiedenen Kirchen so wollen, dann ist es nicht immer das Gleiche. Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, denn die Vorstellung von Gemeinde selber, also wie eine Gemeinde und damit auch eine Kirche funktionieren soll, die sind ja auch unterschiedlich. Und die einen Kirchen, die sind mehr hierarchisch, die anderen Kirchen, die bauen eigentlich auf einer Basisdemokratie auf. Also wenn man die Uridee des Baptismus verstehen will, dann ist es die Ortsgemeinde. Die unabhängige, selbst sich verwaltende und bestimmende Ortsgemeinde. So, das sind Baptisten. Noch nicht mal die Taufe ist so wichtig, die ist auch wichtig, aber das Wichtigste ist die Ortsgemeinde. Und deswegen natürlich die Taufe von Erwachsenen, weil es selbstbestimmt sein soll. So, das steht natürlich in diametralem Gegensatz zu einem Modell, wo oben ein Erzbischof oder ein noch höherer, sprich Papst oder sowas steht. Das geht ja gar nicht. Eine völlig andere Vorstellung. Und es ist ja klar, dass die Baptisten zum Beispiel an das Thema christliche Einheit ganz anders rangehen, so von unten nach oben, als die Katholiken, die natürlich immer so von oben nach unten hierarchisch schön geordnet das sich wünschen. Ist logisch, geht gar nicht anders. Und so kommt man also zu verschiedenen Modellen. Ich muss was einschieben, bevor ich zu den Modellen komme. Man könnte ja hergehen und sagen, egal, was die ganzen Christen sagen, wir gucken hier. Das ist jetzt das Griechische, aber das Deutsche ist genauso gut. Wir gucken hier im Neuen Testament. Was sagt das Neue Testament zu christlicher Einheit und zu der Beziehung zwischen den christlichen Kirchen? Problem. In der Urchristenheit gab es noch keine Konfessionen. Oder vielleicht doch so ein bisschen. Also kann man sagen, das johannäische Christentum, das jüdisch geprägte Christentum, das paulinische, waren das so eine Art irgendwie sowas wie Konfessionen? Es waren Richtungen. Also ist ganz klar, dass das Neue Testament auch die verschiedenen Richtungen in der Urgemeinde und im ersten Jahrhundert widerspiegelt. Aber es waren keine Konfessionen. Es war zumindest das Gespräch miteinander da. Und man hat sich organisatorisch nicht voneinander so getrennt, dass man Mauern errichtet hat, die man erst wieder hätte einreißen müssen. Es gab Konflikte, ja. Es gab Knatsch. Aber es gab nicht das Selbstverständnis, wir sind jetzt die Katholiken und die Sonstigen. Paulus spricht das Thema ja an. Aber er spricht es innerhalb einer Gemeinde an. Ja, ich bin von Apollo, ich bin von Paulus und so weiter. Das ist innerhalb einer Ortsgemeinde und man sieht, auch da, wo ein paar Menschen zusammenkommen, da gibt es immer unterschiedliche Meinungen, da gibt es Differenzierung und das Christentum hat sich dessen nicht erwehren können. Wenn man dann weiter im Neuen Testament schaut, nach Prinzipien oder Anhaltspunkten, wie man christliche Einheit richtig definieren soll. Es ist, um ganz ehrlich zu sein, nicht leicht. Es gibt ein umfassendes Buch zu der Thematik, das alle Texte umdreht und am Ende steht eigentlich die Einsicht, Jesus bringt uns die wichtigsten Prinzipien, Gegenseitigkeit, gegenseitige Unterordnung, Gleichheit aller Gläubigen, Liebe, also Hingabe, aber das sind Prinzipien. Das sind keine Modelle, wo wir jetzt ganz konkret sagen, okay, wie machen wir es denn, dass wir uns wieder verstehen mit den, hören wir mal, die Lutheraner und Adventisten. Ganz konkret, keine Handhabe. Und die Apostel, Die Apostel einigen die Urgemeinde einerseits, weil alle Apostel von allen anerkannt werden. Andererseits berufen sich aber doch die einen Gemeinden dann mehr auf den einen Apostel und die anderen mehr auf den anderen. Daraus kann man lernen, dass es gefährlich ist, wenn man sich zu sehr einschießt auf bestimmte Aspekte des Neuen Testaments. Nun stelle ich euch mal die 8 gängigen Ökumene-Vorstellungen vor. Die finden sich alle in der Literatur, mehr oder weniger ausführlich, und ich kommentiere dann im Einzelnen. Das erste Modell, ach so, ich kann es gleich austeilen. Nee, etwas später noch. Ihr kriegt es auf Papier, diejenigen, die es wollen. Ich gebe dann auch einen Zettel rum, ich habe jetzt nur 30 Abzüge gemacht. Wer es lieber per E-Mail hat, also per digital, kann es digital haben. Ansonsten teilt euch die Sachen bitte fair auf. Ich habe jetzt nicht mit so großem Zuspruch gerechnet. Danke, dass ihr da seid. Ich habe 30 Exemplare und verschicke das gerne als PDF-Datei. Also, das wichtigste und bekannteste ökumenische Modell nennt man organische Einheit. Das ist tatsächlich die Idee, dass alle Christen sich möglichst wie ein Körper organisch und organisatorisch wieder zusammenschließen sollten. Das Attraktive an diesem Modell ist natürlich, dass hier Einheit am sichtbarsten wäre. Also der Slogan sichtbare Einheit ist ganz wichtig in der ökumenischen Bewegung. Je sichtbarer, desto schwieriger, aber das Ziel, dass Christen eben nicht mehr getrennt sind, sondern gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen können, wie oft formuliert wird, und gemeinsam Entscheidungen fällen und gemeinsam sich auch der Welt gegenüberstellen mit ihrem Anspruch und ihrer Verkündigung. Dieses Ziel wird von vielen Ökumenikern stark betont. Das ist natürlich eine Betrachtungsweise, die erstmal strukturell ist. Weil man kann das ja machen. Also Beispiel, die evangelische Kirche in Deutschland. Da gibt es reformierte Kirchen. Ist, glaube ich, bekannt. Ja, in Baden gibt es, glaube ich, reformierte. Ja, Baden. Ah, ihr seid uniert, nicht ihr, die Evangelischen. Wo gibt es denn noch Reformierte? Nur noch da oben in Osnabrück irgendwo. Ja, also es gibt tatsächlich einzelne Gliedkirchen der EKD, die reformiert sind. Es gibt ganz viele, die uniert sind, auch bei uns, Mitteldeutschland. Man denkt Lutherland, ja, ist aber nicht so. Die Evangelischen bei uns, die sind alle uniert. Die sind gar nicht lutherisch. Dann gibt es ganz viele Lutheraner natürlich in Bayern, die sind Lutheraner, glaube ich. Und dann gibt es ein paar Reformierte. So, das ist wirklich organische Einheit. Das ist eine Kirche, wo verschiedene dazugehören, die sich voll gegenseitig anerkennen, die sich als eine Kirche auch verstehen. Das geht natürlich nur dann, wenn man sich so weitgehend einig ist, inhaltlich, dass man das auch wirklich machen kann. Man kann das ja nicht befehlen. Es geht ja nicht, dass jetzt zum Beispiel die Katholiken den Lutheranern sagen, ihr müsst mit uns in allem einig sein. Geht ja gar nicht. Außer man nimmt das Schwert und ja, gab es auch schon in der Geschichte. Ja, entweder Schwert oder Taufe. Ja, die Christianisierung der Slawen zum Beispiel, das ging teilweise dann so. Aber da ging es nicht um Kirchenzugehörigkeit, sondern überhaupt Christentum oder nicht. Hier ist die Voraussetzung, die Denkvoraussetzung, dass die Kircheneinheit zerbrochen ist und organisatorisch wieder zusammengefügt werden muss, wie zwei Puzzleteile oder sowas. Eine etwas abgeschwächte Version, wenn man so möchte, ist die sogenannte gegenseitige Anerkennung. Hier genügt es, wenn man sich gegenseitig voll als Kirche anerkennt und meinetwegen auch Pastoren austauschen kann oder Mitglieder austauschen kann. Da gibt es schon viel mehr an Netzwerken, die tatsächlich entstanden sind. Also die protestantischen Kirchen in Europa haben über Skandinavien, Großbritannien, Deutschland und einige andere Länder haben ein vielfältiges Anerkennungsnetzwerk geschaffen. Wenn also ein Lutheraner nach England geht, muss er nicht seine einsame lutherische Kirche irgendwo suchen, sondern er kann mit seinem Taufschein zur anglikanischen Kirche gehen und da die Kirchen sich gegenseitig voll anerkennen, ist er da Mitglied. Ist doch schön. Also da ist schon mal was gewachsen. Ja, wenn Kirchen, die auch verschiedene Traditionen haben, so ein bisschen über den eigenen Schatten springen können und sagen können, okay, wir haben zwar ein paar Unterschiede, kulturell oder sprachlich oder meinetwegen auch in unserer theologischen Geschichte, aber die Unterschiede sind so geringfügig, wir anerkennen uns. Deswegen ist dieses Modell auch ein sehr beliebtes Modell, das sehr häufig in Verbindung kommt mit den sogenannten theologischen Dialogen. Also wenn Kirchen miteinander theologisch versuchen, sich zu einigen, sodass sie am Ende dann feststellen können, hey, wir haben eigentlich so wenig, was uns trennt, wir können uns voll gegenseitig anerkennen. Gibt es nicht so oft, aber hat es schon öfters gegeben. Und das Dritte ist die sogenannte kooperativ-föderative Einheit. Föderativ, weil man wie so eine Art Verbund kreiert. Und das ist genau das, was im ökumenischen Kirchenrat geschieht oder in den nationalen Kirchenräten, in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland beispielsweise. Hier anerkennen sich nämlich Kirchen gegenseitig nicht, zumindest nicht vollständig. Das wird immer wieder so verstanden von außen oder gedacht. Also Beispiel, wir sind da ja auch, haben da auch eine eigene Geschichte schon als Adventisten. Wir sind da also Gäste oder Gastmitglieder. Wenn wir da Gastmitglieder sind, was heißt das? Plötzlich sind alle anderen Kirchen total anerkannt von uns. Nein, sind sie nicht. Denn wenn wir sie total anerkennen würden, dann müssten wir ein ganz anderes Modell wählen. Dann müssten wir mit jeder einzelnen Kirche Theologiegespräche führen und feststellen, wir anerkennen uns. In der ACK reicht viel weniger. Du musst einfach nur anerkennen, dass die anderen Kirchen irgendwie Kirche sind. Irgendwie. Das reicht. Ob sie dann noch ein paar Irrlehren vertreten oder was auch immer, ist alles egal. Das ist nicht die Hauptsache. Ja, denn die Orthodoxen, die da drin sind, die glauben ja auch von uns, dass wir zwar irgendwie Kirche sind, aber irgendwie auch nicht. Ja, also wir sind ja Heretiker und trotzdem trifft man sich in der ACK. So, es geht also. Wenn wir als Kirche oder sonst irgendeine Organisation, eine andere Kirche, auf dieser Ebene Einheit der Christen suchen oder Beziehungen mit anderen Kirchen, heißt es eben nicht, dass man sofort auf die zweite oder erste Stufe hochgeht. Im Gegenteil. Es gibt ganz viele Ökumeniker, die beklagen, dass so viele Kirchen stehen bleiben auf der dritten Ebene und nicht weitergehen auf die zweite, geschweige denn auf die erste. Warum ist das so? Ganz einfach, weil sie nicht wollen. Nicht jeder möchte diese totale, völlige Einheit, die kann auch was Totalitäres haben. Viertens, jetzt wird es noch ein bisschen moderater. Das Modell, das man Allianz nennen kann, da geht es nicht primär darum, dass christliche Einheit an sich Inhalt der Verbindung ist, sondern man erzeugt Einheit, indem man gemeinsam was macht. Zum Beispiel in den Bibelgesellschaften. Da sind Christen verschiedener Kirchen dabei und alle Kirchen unterstützen das irgendwie, hoffentlich die meisten. Und man erzeugt also eine Art von Einheit, indem man gemeinsam etwas unternimmt. Das Thema der Einheit selbst ist nicht der Hauptzweck, aber wird nebenher quasi erzeugt. Und jetzt kommen wir zu den zweiten vier. Und die zweiten vier sind diejenigen, die in der ökumenischen Bewegung eigentlich unterbeleuchtet sind. Also die ersten vier, die kommen alle vor. Die ersten drei sind diejenigen, die ständig rauf und runter dekliniert werden und betont werden. Allianz, das ist mal etwas, was mehr evangelikal als liebes Kind gilt. Aber letztlich machen alle Kirchen auch irgendwelche Allianzen mit anderen, um bestimmte Dinge in ihrem Dienst zu verwirklichen. Die letzten vier, die projiziere ich gleich alle auf einmal, um sie zu differenzieren und um sie als Gesamtbild zu zeigen. Ich fange mal ganz unten an. Ökumene des Lebens. Der Begriff geisterte vor ungefähr 12 Jahren durch die ökumenische Welt, hat sich seither wieder ein bisschen beruhigt, war aber eine nicht unwichtige Einsicht. Auch damals vom Kardinal Kaspar, ich glaube, der hat ein Buch darüber geschrieben. Also der Mann war klug. Der hat wirklich da einiges vorgedacht. Diese Christen haben festgestellt, irgendwie klappt es nicht mit der Wiedervereinigung aller Kirchen. Aber haben wir nicht eigentlich so eine Art christliche Einheit, in dem wir einfach miteinander leben? Ja, also früher gab es ja diese katholischen Dörfer und die evangelischen. Und die katholischen Landstriche und die evangelischen, also nur zum Schmunzeln. Meine Familie und ich zogen als Teenager nach Hirschau bei Tübingen. Tübingen war evangelisch, Hirschau war katholisch. Ist wie eine andere Ära, sowas gibt es doch heute eigentlich nicht mehr, oder? Bisschen noch auf dem Land? Okay. Ja, ein bisschen noch. Okay, also Ökumene des Lebens ist positiv ausgedrückt eine gewisse Indifferenz den Konfessionen gegenüber. Zum Beispiel gemischt konfessionelle Ehen. Das kann man ja als Problem betrachten, aber man kann auch einfach sagen, hey, da haben Leute sich mit ihrem Leben dafür entschieden, dass die Unterschiede zwischen ihren Herkunftskonfessionen nicht so schlimm sein müssen. Es kann natürlich auch sein, dass sie überhaupt nicht mehr mit dem christlichen Glauben viel anfangen können, aber wenn man davon ausgeht, dass Menschen zu ihrem Glauben stehen und trotzdem über diese Hürde springen können. So, Ökumene des Lebens, nur ein Beispiel. Oder halt Zusammenarbeit von Menschen in verschiedenen Bereichen. Die sind einfach gemischt konfessionell und machen sich aber nicht gegenseitig das Leben schwer. Ist doch auch schon was. Hey, wir haben keinen 30-jährigen Krieg mehr. Können wir froh sein. Das waren noch ganz andere Zeiten. Geistliche Einheit, Nummer 7. Wo immer in der Geschichte Erweckungen stattgefunden haben, wo immer Menschen zum Gebet zusammengekommen sind in Notzeiten, war da die Konfession wirklich so wichtig? Hat man da gefragt, was steht in deinem, Parteibuch? Geistliche Einheit? Auch die Adventbewegung hat als überkonfessionelle Erweckungsbewegung begonnen. Da waren Leute aus den verschiedensten protestantischen Kirchen dabei und der zweite an Bedeutung und dann irgendwann auch der wichtigste, Joshua Himes, hat sogar sich erdreistet, Anfang der 1840er Jahre zu schreiben, ich zitiere so ungefähr, we know no party or sect as such, zu Deutsch, wir interessieren uns nicht für Parteiungen und Sektiererei. Bei uns sind sogar die Katholiken willkommen, hat er geschrieben. Joshua Himes, der Promoter von William Miller. Das war so der Chefmanager der ganzen Bewegung. Natürlich haben da Katholiken de facto nicht teilgenommen, muss man auch sagen. Also historisch wäre es jetzt falsch zu sagen, oh, wir hatten Katholiken dabei am Anfang, waren nicht. Also man weiß von keinem. Aber diese Offenheit, die war da. Warum denn nicht? Geistliche Einheit, worauf kommt es an? Jesus kommt wieder, alles andere ist egal. Damit begann alles. So, und dann gibt es noch zwei Modelle, die stecken dazwischen drin. Auch die Ökumene der Profile, Nummer 5, ist so ein Slogan, den ein deutscher Bischof aufgebracht hat, diesmal nicht der Kaspar, sondern das evangelische Gegenstück, Wolfgang Huber, der Vorsitzender war der Bischofskonferenz, das heißt ganz anders. Wie heißt denn das? EKD-Rat, glaube ich. Jedenfalls der Chef, der evangelische Chef damals. Ratsvorsitzende der EKD. Dankeschön. Also Wolfgang Huber hat von Ökumene der Profile gesprochen. Das haben ihm viele Kollegen sehr übel genommen. Sehr übel. Denn sie haben ihm vorgeworfen, das heißt ja, du willst eigentlich einen ökumenischen Rückschritt. Du willst mehr Profil zeigen und das heißt dich mehr abgrenzen. Aber so hat er es nicht gemeint. Er hat gesagt, letztlich hat er gemeint, Beziehungen zu anderen Kirchen ist nur ehrlich, wenn man auch klar sagt, was man denkt. Was man glaubt, was man vertritt. Nur dann. Das geht doch gar nicht, dass man solche Kompromissstatements macht und dann einigt man sich auf irgendeinen kleinen, kleinsten gemeinsamen Nenner. Und nein, man kann eine gute Beziehung zu anderen Kirchen haben und trotzdem zu dem stehen, was man denkt. Das war Hubers Ansatzpunkt. Und letztlich ist das der Ansatzpunkt für alle zwischenkirchlichen Gespräche. Es gibt da seit den 50er Jahren eine wachsende Bibliothek von Berichten. Also es gibt so ungefähr, auf globaler Ebene gibt es jetzt 4 dicke Bände von Berichten über internationale Dialoge zwischen den Kirchen. Und das ist wirklich so. Die suchen zwar nach Gemeinsamkeiten und sogenannten Konvergenzen, aber die halten auch nicht hinterm Berg. Die sagen klar, was sie denken. Jeder zeigt da Profil. Und Forum, das letzte Modell, Forum ist ein Modell, das ist noch wenig bekannt, aber es gibt wiederum auch inzwischen seit 20 Jahren etwas, das könnt ihr gerne mal googeln, Global Christian Forum. Kennen ganz wenige, aber das ist eine Initiative, die wahrscheinlich die breiteste interkonfessionelle Streuung hat, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn in den 90er Jahren hat der Weltkirchenrat festgestellt, irgendwie geht es nicht weiter. Wir sind hier im Wesentlichen Protestanten und ein paar Orthodoxe. Die Katholiken, die gehören nicht zu uns. Die werden auch nie zu uns gehören. Also weiß nicht, ob das bekannt ist. Die Katholiken sind nicht im Ökumenischen Rat der Kirchen und haben auch nicht vor, jemals dabei zu treten. Es passt auch nicht, rein strukturell. Ja, also die Struktur ist schwierig passig. Und andere Kirchen auch, die Evangelikalen, die wollen da nicht. Die haben schon immer was gegen den ÖRK gehabt. So. Die ganzen Pfingstler, Charismatiker, passt nicht zusammen. Also der Weltkirchenrat hat faktisch in den Jahrzehnten seit 1948, als er gegründet wurde, nach einer kurzen Hochphase, hat er faktisch dann über Jahrzehnte immer weiter an Bedeutung verloren in der Gesamtchristenheit. Und dann gab es eine Initiative, lasst uns doch ein Forum, ein offeneres Gesprächsforum kreieren, bei dem alle großen christlichen Traditionen involviert sind. Und voilà, es hat geklappt. Es treffen sich also Kirchenleiter verschiedenster Kirchen, auch Adventisten sind dabei. Die treffen sich sehr unverbindlich, ohne Mitgliedschaft, sehr offen, sehr geistlich, reden miteinander, geben Zeugnis von ihrem geistlichen Lebensweg, sprechen über Probleme in ihren verschiedenen Kirchen. Wenn man das kann, das ist schon was. Auch vor den anderen, und haben also das Modell eines Forums entwickelt, wo jeder so sein darf, wie er will, keiner den anderen unbedingt verändern will und wo man auch offen ist, vom anderen zu lernen. Eine tolle Sache eigentlich. Natürlich nur auf globaler Ebene und auf kontinentaler Ebene, auf nationaler Ebene gibt es relativ wenig, nur in einigen wenigen Ländern. Das sind 8 gängige Vorstellungen, die es in der Ökumene gibt, und ich glaube, an der Stelle reicht es erstmal als Input, bevor wir zu einer Diskussion kommen, und ich glaube, wir können schlussfolgern, ja, das ist interessant und vielfältig, aber es ist gar nicht so leicht. Wenn jetzt die verschiedenen Vertreter ihrer Kirchen und Vertreter solcher Vorstellungen zusammenkommen und die einen wollen eigentlich gleich wieder vereinigen und anderen sagen, halt, wir müssen erstmal Profil schärfen. Ja, wie soll das dann gehen mit der christlichen Einheit?